Podcast.
Jetzt möchte ich Sie zur mentalen Zeitreise einladen. Es weihnachtet sehr, nicht nur da draußen schon, sondern hier auch, so ein ganz kleines bisschen. Und ich darf Ihnen Dr. Julia Weiler vorstellen, die uns heute Abend etwas über diese mentalen Zeitreisen erzählen wird. Sie hat in Bochum Biologie studiert, an der International Graduate School of Neuroscience in Doktor in Neurowissenschaften, einen PhD in Neurowissenschaften gemacht. Zwischendurch war sie an der Universität von Kalifornien in Berkeley und hat dort zu ihrer Diplomarbeit The Influence of, und jetzt müssen Sie mir bitte helfen, Illusory Binocular Visual Directions
Perfect.
On Eye Movements geforscht und ist danach, wie gesagt, wieder zurückgekommen nach Bochum zur IBSN. Inzwischen, nach ihrem Doktor, hat sie nicht den Weg geändert, wie ich finde, sondern bringt jetzt ihre Expertise in den Wissenschaftsjournalismus ein und ist Volontärin in der Pressestelle und Stabsstelle für strategisches GR und Markenbildung. Das ist neu, oder? Diese Abteilung.
Das ist neu, genau.
Der Ruhr-Universität Bochum. Und sie macht das professionell, was wir uns vom FFB anmuten, ein bisschen herumzuschütteln. Tümpern. Wir versuchen, was sie richtig macht, nämlich das, was Wissenschaft hier an der Universität macht, den Menschen nahe zu bringen, ohne Elfenbeinturm an Jungen dabei an den Tag zu bringen. Deshalb freue ich mich besonders auf den Vortrag Mentales Zeitreisen, wenn das Gehirn von Weihnachten träumt. Freuen Sie die nächsten 45 Minuten noch nicht von Weihnachten, aber danach werden wir das gerne. Viel Spaß.
Dankeschön. Sie dürfen gerne auch jetzt schon von Weihnachten träumen, wenn Sie möchten. Ich freue mich, dass Sie heute Abend alle hier sind und dass ich Ihnen etwas über das mentale Zeitreisen erzählen darf. Wenn Sie mich irgendwie nicht verstehen können, dann beschweren Sie sich bitte. Auch wenn Sie Fragen zwischendurch haben, Sie können gerne auch während des Vortrags fragen, nicht dass irgendwie Verständnislücken entstehen. Ja, wenn wir normalerweise vom Zeitreisen sprechen, dann ist das eigentlich immer im Kontext von irgendwelchen Science-Fiction-Geschichten. Aber unser Gehirn, ganz ohne irgendwelche besonderen technischen Hilfsmittel oder ohne Science-Fiction, kann uns helfen, durch die Zeit zu reisen. Wir können mental in die Vergangenheit reisen und uns zum Beispiel ganz lebendig daran erinnern, wie wir unser erstes Haustier gekauft haben oder wie wir das letzte Weihnachtsfest verbracht haben. Oder auch vielleicht, wie wir unseren 18. Geburtstag gefeiert haben. Und wir können uns so lebendig daran erinnern, dass es sich fast anfühlt, als wären wir wieder in unserer eigenen Vergangenheit. Und diese Fähigkeit, so richtig lebendig in die eigene Vergangenheit zu reisen, bezeichnen Neurowissenschaftler auch einfach als episodisches Gedächtnis. Also das Gedächtnis für persönlich erlebte Episoden. Natürlich können wir mit dem Gehirn auch in die Zukunft reisen und uns zum Beispiel ganz lebendig und detailreich vorstellen, wie wir unseren nächsten Geburtstag feiern könnten. Und diese Fähigkeit, sich die eigene Zukunft so richtig bildlich auszumalen, die wird auch als episodisches Zukunftsdenken bezeichnet. Das episodische Gedächtnis, das hat eine ganz bestimmte Eigenschaft. Neurowissenschaftler sagen, es ist konstruktiv. Das bedeutet, wenn wir eine Erinnerung abspeichern, zum Beispiel an das letzte Weihnachtsfest, dann ist das nicht eine einzige Einheit, die wir an einer Stelle im Gehirn ablegen, sondern das Gehirn zerlegt jede Erinnerung in viele, viele Kleinigkeiten. Zum Beispiel, was wir gesehen haben, was wir gehört haben, welche Emotionen wir empfunden haben, was wir geschmeckt haben. Und all diese unterschiedlichen Sachen werden an unterschiedlichen Stellen im Gehirn gespeichert. Wenn wir uns jetzt erinnern wollen an das letzte Weihnachtsfest, dann muss das Gehirn also all diese Kleinigkeiten wieder zusammenkramen und zusammenbinden in ein Ereignis. Jetzt könnte man sagen, das ist ein relativ ineffizienter Weg, um Erinnerungen zu speichern. Warum macht das Gehirn das? Das Gehirn macht das deswegen. Wenn wir Erinnerungen in so viele kleine Bausteine zerlegen, dann können wir diese Bausteine auch neu zusammensetzen und damit neue Ereignisse schaffen. Zum Beispiel Ereignisse, die wir uns für die Zukunft vorstellen. Und die Zukunft zu planen, ist ja eine sehr nette, hilfreiche Fähigkeit, die wir Menschen besitzen. Wir alle können durch die Zeit reisen, nehme ich an. Wenn ich so ein paar Beispiele gebe, haben Sie wahrscheinlich alle sofort irgendwelche Erinnerungen oder Zukunftsgedanken im Kopf. Wir können uns zum Beispiel erinnern, wie wir als Kinder Weihnachten verbracht haben oder in Skiurlaub gefahren sind oder auch an Kindergeburtstag. Wir können uns vielleicht vorstellen, dass wir demnächst auf eine Hochzeit gehen in einem tollen Restaurant oder auf eine einsame Insel fahren oder ähnliche Dinge. Sie alle haben wahrscheinlich Beispiele im Kopf für mentale Zeitreisen jetzt. Aber ist das wirklich so, dass wir alle mental durch die Zeit reisen können? Alle Menschen? Natürlich, die Art und Weise, wie ich die Frage stelle, legt schon nahe, dass die Antwort Nein sein muss. Es können natürlich nicht alle Menschen durch die Zeit reisen. Warum? Es gibt einzelne Menschen, wie zum Beispiel diesen Herrn hier, das ist Casey. Casey hat, als er noch relativ jung war, einen Motorradunfall erlitten. Und er hat sehr weitreichende Hirnschädigungen davongetragen. Sie können nicht verstehen? Okay. Casey ist ein Patient, der hat, als er sehr jung war, sehr schlimme Hirnschädigungen von einem Motorradunfall davongetragen. Und nach diesen Hirnschädigungen hat er massive Gedächtnisstörungen gehabt. Die Gedächtnisstörungen waren so schlimm, dass er sich an nichts erinnern konnte, was er jemals in seinem Leben erlebt hat. Zum Beispiel hat Casey einen Bruder gehabt, zu dem er eine sehr enge Beziehung hatte. Und dieser Bruder ist gestorben, als er noch recht jung war. Und trotzdem konnte Casey sich niemals daran erinnern, wie er von den Umständen des Todes seines Bruders erfahren hat oder auch wie die Beerdigung abgelaufen ist. Also selbst so einschneidende Erlebnisse konnte er nicht erinnern aufgrund dieses Unfalls. Casey hat aber noch ein anderes Problem gehabt. Er konnte sich nämlich auch nicht seine persönliche Zukunft vorstellen. Wenn man ihn gefragt hat, stell dir mal vor, was du nächstes Wochenende machst, dann hat Casey nur gesagt, keine Ahnung, mein Kopf ist einfach leer, wenn ich darüber nachdenke. Und er hat mal versucht, das in Worte zu fassen, wie er sich fühlt, wenn er an seine Zukunft denkt. Und da hat er gesagt, es ist, als wäre man in einem Raum, in dem nichts ist. Und dann kommt jemand und sagt dir, du sollst einen Stuhl holen, aber es ist nichts da. Bei einer anderen Gelegenheit hat er mal gesagt, es ist, als wäre man in der Mitte eines Sees und es gibt nichts, an dem du dich festhalten kannst oder womit du irgendetwas machen kannst. Das heißt, das ist also eine sehr massive Beeinträchtigung, das können wir uns alle leicht vorstellen, wenn man nicht sich an die eigene Vergangenheit erinnern kann und überhaupt keine Pläne mehr für die Zukunft hat. Das ist ja irgendwie etwas, was uns Menschen auch ausmacht. Neurowissenschaftler haben daraus gelernt, dass stark gedächtnisbeeinträchtigte Personen scheinbar auch Probleme haben, sich ihre eigene Zukunft auszumalen. Und daraufhin wurde die Theorie aufgestellt oder die Frage aufgeworfen, ob es möglicherweise einen Zusammenhang gibt zwischen Erinnerung und Zukunftsdenken, also einen Zusammenhang in den Gehirnmechanismen. Daraufhin haben die Forscher sich gefragt, was passiert eigentlich im Gehirn, wenn wir mental durch die Zeit reisen? Heutzutage gibt es ja ganz viele wunderbare technische Methoden, um solche Dinge zu untersuchen. Sie haben vielleicht alle schon von der Magnetresonanztomographie, auch Kernspintomographie, genannt, die eine Methode ist, die uns zum einen hilft, innere Organe und Knochenstrukturen des Körpers darzustellen, die uns aber auch helfen kann, Gehirnaktivierungen darzustellen. Sie können hier so ein Bild sehen, das ist eine kernspintomographische Aufnahme und Sie können außen den Schädelknochen erkennen, die gefaltete Großhirnrinde, hier hinten ist das Kleinhirn, der Hirnstamm, und vorne wären Augen und da geht es zur Nase weiter. Und wenn Sie jetzt die funktionelle Kernspintomographie nutzen, um Hirnaktivierung zu messen, dann können Sie die Hirnaktivierung als so farbige Flächen auf dem Gehirnbild darstellen. Und genau das hat man jetzt also gemacht. Man hat Leute gebeten, mental in die Vergangenheit und in die Zukunft zu reisen und hat dabei mit der Kernspintomographie die Hirnaktivierung aufgezeichnet. Sie sehen hier ein ähnliches Bild wie gerade. Sie müssen sich vorstellen, dass wir ins Innere des Gehirns gucken, so als hätte man entlang des Scheitels den Kopf aufgeschnitten und würde jetzt hier in diese Mitte reinschauen. Und was Sie sehen können ist, wenn Leute in die Vergangenheit reisen, dann gibt es hier vorne so eine große Hirnaktivierung und hier hinten so eine große Hirnaktivierung. Eigentlich ist ganz egal, wo genau das jetzt liegt und wie diese anatomischen Strukturen heißen. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist einfach den Vergleich. Wie sieht es im Gehirn aus, wenn wir in die Vergangenheit reisen? Und wie sieht es im Gehirn aus, wenn wir in die Zukunft reisen? Wenn Sie jetzt mal diese beiden Bilder miteinander vergleichen, dann sehen Sie, dass das Muster an Hirnaktivierung für die Erinnerung und fürs Zukunftsdenken relativ ähnlich aussehen. Es ist sicher nicht identisch, aber Sie können hier und hier sowohl für Erinnerung als auch für Zukunftsdenken diese große Aktivierung im hinteren Teil des Gehirns sehen und auch diese große Aktivierung im vorderen Teil können Sie in beiden Fällen wiederfinden. Die Hirnaktivierung für mentale Zeitreisen in die Vergangenheit und in die Zukunft sind also sehr, sehr ähnlich. Und das unterstützt die Theorie, dass die Erinnerung scheinbar irgendwie etwas mit dem Zukunftsdenken zu tun hat. Und zwar glaubt man, dass die Erinnerung schlicht und ergreifend die Basis fürs Zukunftsdenken ist. Intuitiv kann man das wahrscheinlich auch sehr leicht nachvollziehen, denn wenn wir unsere persönliche Zukunft planen, was benutzen wir dafür? Natürlich die Erinnerungen und unsere Erfahrungen, die wir bereits im Leben gemacht haben. Diese Theorie, dass die Erinnerung die Basis fürs Zukunftsdenken ist, die kriegt Unterstützung aus Patientenstudien, zum Beispiel wie der mit Casey, die ich Ihnen am Anfang vorgestellt habe, aus solchen Kernspinnuntersuchungen, davon gab es eine ganze Reihe inzwischen, aber auch aus anderen Untersuchungen, zum Beispiel mit Hilfe der Elektroenzephalographie, EEG. Jetzt ist es aber so, ich habe gesagt, irgendwie scheinen die Hirnmechanismen für Erinnerung und Zukunftsdenken sehr, sehr ähnlich zu sein oder fast identisch. Aber für uns alle ist subjektiv ja zu jeder Zeit völlig klar, welcher unserer Gedanken eine Erinnerung an die Vergangenheit ist und welcher unserer Gedanken ein Zukunftsgedanke ist. Das heißt, es gibt eine ganz klare subjektive Trennung für uns zwischen den beiden Zeitrichtungen. Aber wie kann das sein, wenn die Hirnmechanismen quasi identisch sind für Erinnerung und Zukunftsgedanken? Wie macht das Gehirn das, die beiden Zeitrichtungen auseinanderzuhalten? Das ist eine Frage, mit der wir uns bei uns am Institut für kognitive Neurowissenschaften ganz intensiv beschäftigt haben. Wir haben also die Theorie gehabt, dass es nicht das Gleiche sein kann, ob wir mental in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen. Eine Idee dahinter ist, dass das Zukunftsreisen eigentlich schwieriger sein müsste als die Erinnerung. Und zwar ist das so, wenn wir uns an Dinge erinnern, dann können wir das ganz oft automatisch tun. Wenn uns jemand ein Stichwort gibt wie Weihnachten letztes Jahr, dann haben ganz viele von uns wahrscheinlich direkt irgendwelche Bilder im Kopf. Wir können uns erinnern, wie der Baum aussah, was wir gegessen haben, vielleicht was wir geschenkt bekommen haben, dass wir uns gefreut haben. Und all diese Sachen kommen eigentlich automatisch. Natürlich können wir uns nicht an alles automatisch erinnern. Aber an viele Sachen, die kommen uns einfach so wieder. Wenn wir uns aber etwas Neues für die Zukunft ausdenken wollen, dann müssen wir das aktiv neu zusammenbasteln. Und dieser Prozess, dieses neue Konstruieren, der müsste dem Gehirn eigentlich mehr abverlangen, als das automatische Erinnern. Wir haben eine Patientenstudie durchgeführt. Zwar war es so, dass bisherige Patientenstudien immer Leute untersucht haben, die stark gedächtnisbeeinträchtigt waren. Zum Beispiel KC oder ähnliche Patienten. Und bei all diesen Leuten hat man festgestellt, dass nicht nur das Gedächtnis, sondern auch das Zukunftsdenken beeinträchtigt war. Wir haben jetzt hier einen anderen Ansatz gewählt. In unserer Studie haben wir Leute gesucht, die keine Gedächtnisbeeinträchtigung hatten oder nur eine sehr, sehr leichte Gedächtnisbeeinträchtigung. Und wir wollten wissen, kann das Zukunftsdenken jetzt trotzdem gestört sein? Wenn das Zukunftsdenken schwieriger ist als die Erinnerung, dann müsste es ja eigentlich möglich sein, dass diese zusätzlichen Ressourcen, die das Zukunftsdenken braucht, selektiv gestört sein können. Und dann müsste es Menschen geben, die nur Probleme beim Zukunftsdenken haben, aber eben nicht bei der Erinnerung. Wir haben Patientinnen untersucht, die einen Schlaganfall erlitten hatten und danach eine Schädigung in einer bestimmten Hirnregion hatten, die sich Thalamus nennt. Der Thalamus liegt innen im Gehirn, also wenn man auf die Gehirnrinde von außen schaut, dann kann man ihn gar nicht sehen, weil wenn man sich wieder vorstellt, man schneidet entlang des Scheitels, dann ist der Thalamus diese rundliche Struktur hier in der Mitte. Eigentlich besteht der Thalamus aus ganz, ganz vielen Untereinheiten. Er ist jetzt hier als eine Struktur dargestellt, aber eigentlich hat er viele, viele kleine Einheiten. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was der Thalamus eigentlich macht, wozu er gut ist, dann kann ich Ihnen darauf gar keine wirklich befriedigende Antwort geben. Vor meiner Promotionsprüfung habe ich ein 400-Seiten-Buch darüber durchgeblättert, was der Thalamus eigentlich macht, um genau auf diese Frage vorbereitet zu sein. Auf jeder zweiten Seite stand, na, so genau wissen wir es eigentlich noch nicht. Er ist wichtig für unheimlich viele Sachen, er ist in viele Prozesse involviert, aber wie genau er das macht, ist eigentlich noch gar nicht klar.
Steht er nicht für das emotionale Denken?
Der Thalamus ist in viele Sachen involviert, aber er ist nicht nur für das emotionale Denken wichtig. Vielleicht verwechseln Sie.
Das ist eine wichtige Komponente, die Emotionen, jedes Denken begleiten.
Kann es sein, dass Sie das vielleicht mit der Amygdala verwechseln? Das ist eine ähnliche Struktur, die ist für das emotionale Denken ganz, ganz wichtig. Der Thalamus, also früher hat man immer gesagt, dass er wie so eine Schaltfunktion hat. Der sitzt in der Mitte des Gehirns und er kriegt von überall irgendwie Eingänge und macht dann was damit, schaltet die um, leitet die weiter. Aber heute weiß man, so einfach ist das nicht. Er ist nicht nur so eine Informations-Relay-Station, der einfach Sachen verteilt. Er scheint aktiv etwas mit diesen Informationen zu machen. Aber was genau das ist, das liegt noch so ein bisschen im Dunkeln. Das wird dann vielleicht in den zukünftigen Brain-Cafés beantwortet werden können. Was wir wissen ist, dass ein Teil des Thalamus ganz stark mit dem vorderen Teil des Gehirns verknüpft ist, hier vorne. und dass diese Verbindung zwischen Thalamus und diesem vorderen Teil des Gehirns wichtig für die sogenannten exekutiven Funktionen ist. Exekutive Funktionen, das ist so ein Sammelbegriff für unterschiedliche Fähigkeiten, die wir besitzen. Darunter zählt zum Beispiel Planen, Multitasking, also verschiedene Sachen auf einmal machen, oder auch die strategische Suche nach Gedächtnisinhalten. So, wir wissen also, der Thalamus ist wichtig für exekutive Funktionen. Und was wir auch wissen, ist, dass exekutive Funktionen wichtiger für das Zukunftsdenken sind als für die Erinnerung. Weil die exekutiven Funktionen nämlich genau für dieses Neuzusammensetzen von verschiedenen Bausteinen in ein neues Ereignis gebraucht werden. Jetzt war also unsere Idee, wenn jemand eine Schädigung des Thalamus hat, basierend auf dem Schlaganfall und dadurch stark beeinträchtigte exekutive Funktionen hat, dann könnte es also sein, dass das Zukunftsdenken dadurch beeinträchtigt ist, aber die Erinnerung nicht. Hier habe ich Ihnen mal zwei kernspintomografische Aufnahmen mitgebracht von einer gesunden Person und von einer Patientin, die wir untersucht haben. Sie können hier das gesunde Gehirn sehen, müssen sich vorstellen, wir hätten entlang dieser roten Linie durch den Kopf geschnitten, also in diese Richtung, und schauen jetzt quasi von oben in das Innere des Gehirns. Sie können hier wieder die gefaltete Großhirnrinde sehen, die Trennung in die beiden Hemisphären in der Mitte und diese Struktur, dieses rundliche Graue in der Mitte, das ist der Thalamus. Und Sie können hier sehen, wo diese beiden Pfeile drauf zeigen. Bei der Patientin sind so zwei große schwarze Einlagerungen in dieser weißen Struktur. Und das ist geschädigtes Hirngewebe, was auf den Schlaganfall zurückgeht. Wir haben geschaut, wie gut gesunde Probanden und wie gut Patientinnen sich an ihre Vergangenheit erinnern können und sich ihre Zukunft vorstellen können. Und dazu haben wir folgenden Versuch gemacht. Wir haben den Leuten Stichworte gezeigt und zu diesen Stichworten sollten sie sich ein Ereignis ausdenken und sich das Ereignis dann so richtig bildlich mit ganz vielen Details vorstellen und es dann in Worten beschreiben. Und diese Ereignisse konnten unterschiedliche Sachen sein. Das konnten zum einen episodische Erinnerungen sein. Zum Stichwort Weihnachten könnte man sich also etwa vorstellen, wie man als Kind gemeinsam mit der Schwester oder dem Bruder Geschenke unterm Weihnachtsbaum ausgepackt hat. Das konnten episodische Zukunftsgedanken sein, zum Stichwort Ausflug. Könnte man sich also vielleicht vorstellen, wie man nächstes Wochenende einen Samstag nach Holland an den Strand fährt. Aber wir haben auch noch weitere Sachen gemacht. Wir haben die Leute auch gebeten, sich fiktive Ereignisse auszudenken, die also niemals wirklich passieren könnten, jedenfalls ihnen selbst nicht. Zum Stichwort Weltraum könnte man sich also vielleicht eine Reise zum Mond oder zu einem fremden Planeten vorstellen. Und wir haben die Leute zuletzt auch noch gebeten, sich unpersönliche Ereignisse vorzustellen. Also Ereignisse, die nicht sie selbst erleben, sondern eine fremde Person. Und diese fremde Person war in unserem Fall immer Angela Merkel. Wir haben einfach Angela Merkel gewählt, weil zumindest in Deutschland jeder sie sehr gut kennt und sie sich sehr gut bildlich vorstellen kann. Ich möchte Ihnen jetzt gar nicht so sehr viele quantitative Daten zeigen, sondern eigentlich nur ein paar Beispiele von Beschreibungen von Patientinnen zeigen, also was Sie auf diese Stichworte geantwortet haben. Und aus datenschutzrechtlichen Gründen darf dieser Teil jetzt nicht mit in die Audioaufzeichnung eingehen. Eine kleine Ergebnisgrafik möchte ich Ihnen doch noch kurz zeigen. Hier können Sie aufgetragen sehen, eigentlich ein Maß für die Hilfe, die ein Proband benötigt hat, um diesen Versuch zu meistern. Also wenn die Leute nicht weiterkamen mit ihren Ereignissen, dann hat der Versuchsleiter eingegriffen. Und je größer hier die Zahl ist, desto öfter hat der Versuchsleiter helfen müssen. Sie können hier Daten für zwei Patientinnen sehen, links die erste, rechts die zweite. Hier die grauen Balken unten, das sind die Daten der Kontrollgruppe. Die bunten Punkte sind die Daten der Patienten und die Sternchen markieren signifikante Unterschiede zwischen den Patienten und den gesunden Leuten. Was Sie jetzt sehen können für beide Patientinnen, dass für die Erinnerung dieser ganz linke Balken jeweils, es keinen signifikanten Unterschied gab zwischen Patienten und gesunden Leuten. Also die Patienten haben nicht signifikant mehr Hilfe gebraucht als die gesunden Leute, um sich Erinnerungen auszudenken. Aber für alle drei anderen Ereignisse, nämlich Zukunftsgedanken und persönliche Ereignisse und fiktive Ereignisse, brauchten beide Patientinnen signifikant mehr Hilfe, es sind diese Punkte, die da oben sind, als die gesunden Leute. Und selbst wenn sie mehr Hilfe hatten, waren sie meistens dennoch nicht in der Lage, sich Ereignisse auszudenken, die die gleiche Qualität hatten wie die Ereignisse von den gesunden Leuten. Das zeigt uns also, dass die Vorstellung neuer Ereignisse beeinträchtigt sein kann, auch wenn das Gedächtnis intakt ist. Und es zeigt uns irgendwie auch, dass es scheinbar so ist, dass das Zukunftsdenken schwieriger für das Gehirn ist als die mentalen Zeitreisen in die Vergangenheit. Und Hinweise darauf gibt es auch aus Studien mit Kindern. Diese Studie haben wir gar nicht selbst bei uns durchgeführt, aber ich finde sie unheimlich spannend, deswegen habe ich sie heute mal mitgebracht. Zwar haben Russell und Kollegen folgenden Versuch durchgeführt. Sie haben sich ein paar Kinder ins Labor eingeladen, im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, und mit denen ein Spiel gespielt, das sie Blow Football genannt haben. Die Kinder mussten mit seinem Strohhalm einen Ball ins gegnerische Tor pusten und haben dabei von der roten Seite des Tisches aus gespielt, wo so eine hohe Stufe war, sodass sie ohne Probleme an den Tisch herankommen konnten. Nach dem Versuch, die Kinder durften immer gewinnen, damit es ihnen noch Spaß macht, durften die Kinder dann auf dieser gelben Kiste stehen und lernen, wenn ich auf der gelben Kiste stehe, dann bin ich größer. Und dann wurde den Kindern eine Frage gestellt. Sie sollten sich nämlich vorstellen, wenn sie jetzt von der blauen Seite des Tisches aus spielen müssten. Was würden sie dann brauchen, um spielen zu können? Dann haben sie 6 Bilder gezeigt bekommen von 6 Gegenständen und mussten 2 davon auswählen, einfach mit dem Finger drauf zeigen. Und diese 6 Gegenstände waren ein Strohhalm, ein Pappschiedsrichter, die gelbe Kiste, Fußballschuhe, ein Mannschaftsabzeichen und Stoffzuschauer. Uns ist natürlich allen klar, dass die richtigen Antworten der Strohhalm und die gelbe Kiste sind. Aber was haben die Kinder dazu gesagt? Es wurden also 3-, 4- und 5-jährige Kinder befragt und 2 unterschiedliche Gruppen von Kindern haben diese Frage auf unterschiedliche Art und Weise gestellt bekommen. Die erste Gruppe wurde Folgendes gefragt. Morgen werden wir wieder Blow Football spielen. Welche dieser 6 Gegenstände wirst du dafür brauchen? Und diese Frage konnten 3- und 4-jährige Kinder überhaupt nicht richtig beantworten, aber ein Teil der 5-jährigen Kinder konnte richtig den Strohhalm und die gelbe Kiste nennen. Das allein ist vielleicht noch nicht erstaunlich, es ist vielleicht eine schwierige Frage für so junge Kinder, aber interessant ist, was passiert ist, wenn man die Frage anders gestellt hat. Wenn die Kinder folgende Frage bekommen haben, gestern hat ein Mädchen, ein Junge, genau wie du hier Blow Football gespielt. Welche dieser 6 Gegenstände hat sie oder er dafür gebraucht? Dann sahen die Ergebnisse plötzlich ganz anders aus. Auf einmal konnten sowohl 3-jährige als auch 4-jährige als auch 5-jährige Kinder, jedenfalls ein Teil von ihnen, diese Frage richtig beantworten. Die Altersunterschiede waren also weg. Das sagt uns verschiedene Sachen. Zum einen, wir werden nicht mit der Fähigkeit zum mentalen Zeitreisen geboren, sondern sie entwickelt sich scheinbar irgendwo zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr. Und irgendwie scheinen Fragen, die auf die Zukunft bezogen sind, schwieriger für Kinder zu sein, als Fragen, die auf die Vergangenheit bezogen sind. Woran das liegt, weiß man noch nicht, aber ich finde es ein sehr, sehr interessanter Befund. Also tatsächlich ist scheinbar irgendwas am Zukunftsdenken schwieriger für das Gehirn als die Erinnerung. Siehst der Titel ja, wenn das Gehirn von Weihnachten träumt, und ich habe noch gar nichts von Weihnachten erzählt, das möchte ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten, möchte ich Ihnen mal die Weihnachtsstudie vorstellen, die wir bei uns am Lehrstuhl durchgeführt haben. Es geht immer noch um diese Theorie, dass Zukunftsdenken scheinbar irgendwie schwieriger ist als die Erinnerung. Und wir haben uns gedacht, naja, wenn das Gehirn Zukunftsdenken und Erinnerung auseinanderhalten kann und das eine schwieriger ist, dann muss das ja irgendwie auf unterschiedlichen Hirnmechanismen basieren. Die scheinen sehr ähnlich zu sein, das haben viele Studien gezeigt, aber sie können einfach nicht identisch sein. Und wir wollten mal schauen, ob wir diese Unterschiede nicht mit der funktionellen Kernspintomographie sichtbar machen können. Wir haben folgende Untersuchung gemacht. Kurz vor Weihnachten haben wir ein paar Studenten zu uns ins Labor gebeten und sie mit der funktionellen Kernspintomographie untersucht und gebeten, während wir ihre Hirnaktivierung aufgezeichnet haben, dass sie sich Ereignisse ausdenken, die während des kommenden Weihnachtsfestes passieren könnten. Kurz nach Weihnachten kamen dann die gleichen Leute wieder in den Kernspintomographen. Wir haben wieder die Hirnaktivierung aufgezeichnet und diesmal sollten sie sich an Ereignisse erinnern, die während des vergangenen Weihnachtsfestes stattgefunden hatten. Und so konnten wir dann Erinnerung und Zukunftsdenken für ein und das gleiche Ereignis vergleichen. Wir haben also geguckt, wo gibt es jetzt Unterschiede in der Hirnaktivierung zwischen mentalen Zeitreisen in die beiden Zeitrichtungen. Und wir haben eine Reihe von Hirnregionen gefunden, die Sie hier auf den Kernspinnbildern sehen können, die stärker aktiv waren für die Erinnerung als für das Zukunftsdenken. Das sind all diese Regionen, die hier so als gelbe Kleckse dargestellt sind, diesmal befinden wir uns hier relativ weit hinten im Gehirn, haben wieder entlang dieser Linien geschnitten, also in diese Richtung. Und all diese Regionen, die Sie hier sehen können, befinden sich in dem Teil des Gehirns, der für die Verarbeitung von Sinnesinformationen des Sehsinns verantwortlich ist. Und dazu gibt es folgende Theorie. Es scheint so zu sein, beziehungsweise es ist so, Wenn wir uns an etwas erinnern, dann haben wir sehr, sehr viele Bilder im Kopf. Das kann wahrscheinlich jeder bestätigen. Zum Beispiel beim letzten Weihnachtsfest können wir noch wissen, wie der Baum geschmückt war, wie die Geschenke eingepackt waren, was es zu essen gab, was die Kinder getragen haben, wie das Wetter war. Ganz viele Bilder können wir dazu im Kopf abrufen. Zukunftsgedanken sind aber in der Regel wesentlich abstrakter und nicht so viel mit Sinnesinformationen gefüllt, sondern vielmehr mit Faktenwissen. Und man geht davon aus, wir denken das auch, dass diese Unterschiede in der Hirnaktivierung, die wir in den Arealen finden, die für Sehsinnesinformationen wichtig sind, eben darauf zurückzuführen sind, dass Erinnerungen mit viel mehr Sinnesinformationen einhergehen als Zukunftsgedanken. Und deswegen werden diese Hirnregionen für Sinnesinformationen natürlich bei der Erinnerung mehr beansprucht und auch mehr aktiviert. Ja, gerne. Wir haben, also ich kenne keine Studie, die sich bisher damit auseinandergesetzt hat, ob der IQ hier einen Einfluss hat. Kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Müsste man in Zukunft mal vergleichen, wenn man natürlich Leute mit also Gruppen mit unterschiedlichem IQ miteinander vergleicht, ob das. Natürlich, in diesem Fall ist es eigentlich so, dass es gerade gefragt ist, sich möglichst viele Sinnesinformationen vorzustellen und eben nicht gefragt ist, möglichst abstrakt zu denken. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass es automatisch irgendwie passiert. Aber wäre eine interessante Frage. Ja, bitte?
Ich habe noch eine Frage. Nach welchen Kriterien haben Sie die Versuchspersonen ausgewählt? Alter, Geschlecht, Bildungsstand oder so? Das wäre doch eine sehr entscheidende Frage. Also wir produzieren nämlich die Ergebnisse, wenn Leute die Sprache sicherlich für ähnlich verstehen oder schlecht Deutsch kennen und so weiter, gibt es ganz andere Ergebnisse.
Da haben Sie auf jeden Fall recht. Also es ist so, dass alle unsere Teilnehmer Studenten der Uni waren, also vom Bildungsstand in der Regel einigermaßen hoch. Wir haben auch Intelligenztests mit denen gemacht und die waren alle im normalen Bereich. Alle waren Muttersprachler in Deutsch, haben also die deutsche Sprache fließend gesprochen. Und was hatten wir noch für Kriterien? Die waren von der Altersgruppe im Rahmen zwischen 24 und 32 Jahren, glaube ich, also auch relativ eng. Und vom Geschlecht ungefähr gleich verteilt, also gleich viele Frauen wie Männer. Jetzt ist es ja so, dass wir in diesem Versuch auch nicht unterschiedliche Gruppen miteinander vergleichen, sondern dieser Vergleich, das sind immer die gleichen Leute, sodass wir da wenigstens keinen Bias reinbekommen können zwischen den Gruppen. Aber stimmt natürlich, wir behaupten immer so, das sind Ergebnisse, das ist so für die Menschheit, aber letztendlich gucken wir natürlich nur wirklich eine Gruppe von Personen an. In diesem Versuch waren, glaube ich, ungefähr 20 Versuchspersonen drin. Genau. Wir haben. Also es gibt es ist für eine Kernspinstudie durchaus eine übliche Größe, weil es auch sehr schwer zu machen ist. Es sind teure Versuche, deswegen ist es oft schwierig, viele, viele Leute da durchzujagen und dann auch noch die Leute zu finden, die an zwei solchen Terminen, an so einem extrem zeitintensiven Versuch teilnehmen. Ich gebe Ihnen aber natürlich recht, dass man solche wissenschaftlichen Ergebnisse auch immer mit anderen Studien bestätigen sollte. Und das ist in diesem Fall der Fall, dass es durchaus andere Untersuchungen gibt, die dann auch Ähnliches gefunden haben. Und wenn wir also herausfinden, dass in mehreren unterschiedlichen Studien die gleichen Ergebnisse auftauchen, dann können wir uns einigermaßen sicher sein, dass es nicht nur Rauschen ist, was wir messen, sondern ein wirkliches Ergebnis. Aber Sie haben recht, mehr Leute wären natürlich schöner. Es ist einfach eine Frage der Praktikabilität und irgendwo muss man anfangen. Wir haben noch ein weiteres Ergebnis gefunden, wenn es an der Stelle keine weiteren Fragen gibt. Und das passt auch zu dieser Theorie, dass Zukunftsgedanken in der Regel abstrakter sind. Wir haben eine Hirnregion gefunden, die hier gelb eingekreist ist und hier in dem Schläfenlappen seitlich im Gehirn liegt. Die war stärker aktiv für das Zukunftsdenken als für die Erinnerung. Und diese Hirnregion ist sehr, sehr wichtig für das Faktenwissen. Das passt also wieder dazu, dass Zukunftsgedanken scheinbar mit mehr generellen Informationen einhergehen als Erinnerungen. Wir haben noch weitere Unterschiede gefunden in eigentlich vielen Hirnregionen, die hier alle mal so bunt markiert sind, aber die möchte ich jetzt nicht alle im Einzelnen nennen. Was eigentlich wichtig ist, ist, es gibt nicht die eine Hirnregion, die sagt, das ist Zukunft oder das ist Vergangenheit, sondern irgendwo in einem großen Netzwerk von Hirnregionen gibt es viele, viele subtile Unterschiede zwischen den beiden Zeitrichtungen und die scheinen dann in der Summe zu helfen, die beiden Zeitrichtungen auseinanderhalten zu können. Ich möchte jetzt einen kleinen Sprung machen nochmal zum Ende hin und auf diese Frage hier kommen. Ich habe die ganze Zeit nur über Menschen geredet und Versuche, die man mit Menschen durchgeführt hat. Aber was ist eigentlich mit anderen Tieren? Können die auch durch die Zeit reisen? wenn wir überlegen, wer vielleicht am ehesten für Zeitreisen im Tierreich qualifiziert ist, dann werden wir wahrscheinlich denken, unsere nächsten Verwandten kommen am besten in Frage, weil sie uns ja in vielen, vielen Dingen furchtbar ähnlich zu sein scheinen. Aber wir haben natürlich folgendes Problem. Wir können sie nicht einfach fragen. All diese Versuche, wie gerade auch schon richtig gesagt wurde, hängen ja irgendwie damit zusammen, wie gut jemand etwas ausdrücken kann, wie gut er die Sprache beherrscht. Und Tiere können wir nicht einfach fragen, ob sie sich an letztes Jahr erinnern oder was sie so für die Zukunft planen. Es ist also unheimlich schwierig, diese Frage zu untersuchen, ob Tiere mental Zeitreisen.
Delfine, denen misst man eine sehr hohe Intelligenz.
Genau. Delfinen.
Auch aufgrund ihrer Sozialphase.
Das ist richtig. Mit Delfinen gibt es noch keine Studien. Es gibt inzwischen Studien mit verschiedenen Tieren. Delfine fehlen noch, vielleicht kommt es eines Tages. Delfine gelten als sehr intelligente Tiere. Es ist eine Frage, ob das mentale Zeitreisen, diese Fähigkeit wirklich mit Intelligenz zusammenhängt oder damit, wie sehr ein Tier es in seinem Umfeld eigentlich braucht. Man weiß es noch nicht, aber ich gebe Ihnen recht, dass es spannend wäre, das bei Delfinen zu untersuchen.
Ich ergänze zum Beispiel, ne?
Die Frage, ob die sie auch kennen.
Das ist eine gute Frage.
Genau. Auf jeden Fall, zu Vögeln kommen wir gleich nämlich auch tatsächlich noch. Denn obwohl wir vielleicht spontan alle vermuten würden, dass Affen auf jeden Fall mental durch die Zeit reisen können, die besten Hinweise dafür gibt es inzwischen eben bei Vögeln. Und zwar bei Buschhähern. Sie sind sehr intensiv untersucht worden von einem Labor in London, von Nicola Clayton. Und die haben, glaube ich, hauptsächlich Buschhäher gewählt, weil sie Nahrung verstecken in der Natur, aber eben auch in Experimenten. Wenn man ihnen so eine Eiswürfelschale mit Streu anbietet, dann benutzen sie das wie den natürlichen Untergrund in der Umwelt und verstecken darin Nahrung. Eichhörnchen auch, stimmt. Man hat folgenden klugen Versuch gemacht, Raby und Kollegen haben das durchgeführt, mit diesem Buschhäher. Man hat sie in einem Käfig gehalten, den man in drei Bereiche teilen konnte. Am ersten Morgen des Versuchs waren die Vögel im Bereich A eingesperrt und haben da Frühstück bekommen. Und konnten dann so viel essen, wie sie wollten. Am zweiten Tag des Versuchs waren sie im Bereich C eingesperrt und haben dort kein Frühstück bekommen. Am dritten Tag waren sie dann wieder in A und da gab es Frühstück. Am vierten Tag waren sie in C, da gab es kein Frühstück und so weiter und so fort. Das wurde ein paar Mal wiederholt. Und dann eines Abends wurden die Vögel im Bereich B gesetzt, haben da jede Menge zu essen bekommen und hatten freien Zugang zu allen drei Bereichen des Käfigs. Vögel konnten jetzt essen, so viel sie wollten, bis sie satt waren und haben dann den Rest von dem Essen versteckt. Jetzt ist also die Frage, wo haben sie das versteckt? Sie konnten überall hin. Und sie ahnen es wahrscheinlich schon. Die Vögel haben relativ viel im Bereich C versteckt, aber nur ganz wenig im Bereich A. Und das hat man so interpretiert, dass sie wussten, dass sie am nächsten Morgen, wenn sie im Bereich C sind, hungrig sein würden, aber wenn sie im Bereich A sind, nicht so furchtbar hungrig sein würden. Daraus hat man dann geschlossen, Buschhäher können scheinbar für die Zukunft planen. Weil man fairerweise dazu sagen muss, dass es auch viel Kritik an solchen Experimenten gab, unterschiedlichster Art und Weise und einige sicher auch berechtigt. Aber es gibt viele, viele Studien inzwischen, vor allem auch mit Buschhähern, auch einige mit Affen, die den Tieren ganz erstaunliche Fähigkeiten in dem Bereich nachgewiesen haben. Und möglicherweise ist es so, dass Tiere tatsächlich für die Zukunft planen, aber das eben nicht genau so tun, wie Menschen das machen. Sie stellen sich vielleicht nicht vor, wie letztes Jahr Weihnachten war und erinnern sich bildlich, sondern sie tun das genau so viel, für die Zukunft zu planen und sich zu erinnern, wie es für ihre eigene Umwelt sinnvoll ist. Damit sind wir auch schon bei der letzten Frage dieses Vortrags. Mentales Zeitreisen ist natürlich furchtbar nett, wenn wir uns an den Urlaub erinnern können und so. Aber wozu ist es überhaupt gut? Dazu gibt es eine Theorie von Pascal Bouillet. Der hat gesagt, mentales Zeitreisen ist zum Beispiel wichtig, um Entscheidungen zu treffen. Und dazu möchte ich mal ein ganz banales Beispiel bringen. Stellen Sie sich vor, Sie wollen in Urlaub fahren auf eine traumhafte Südseeinsel. Aber Sie haben Flugangst. Dann ist Ihr unmittelbares Ziel wahrscheinlich, einfach zu Hause zu bleiben und nicht ins Flugzeug steigen zu müssen. Aber Ihr Gehirn kann Sie jetzt in die Zukunft entführen und Ihnen vormalen, ausmalen eigentlich, wie toll das auf dieser Insel wäre, wie die Sonne da scheint, es ist so schön warm und die Landschaft ist so toll. Sie haben nichts zu tun und können richtig entspannt sein, alles super. Und das kann Ihnen helfen, diese Vorgefühle im Grunde für die Zukunft, die Sie in diesem Urlaub erleben könnten, Ihr gegenwärtiges Ziel zu überschreiben und eben doch in das Flugzeug zu steigen und in Urlaub zu fliegen, obwohl sie das im Moment eigentlich gar nicht möchten. Das ist natürlich jetzt ein sehr banales Beispiel, aber viele, viele Menschen haben ja ganz Erstaunliches auf sich genommen, um Visionen zu verwirklichen und zukünftige Pläne zu verwirklichen. Und möglicherweise wäre das ohne mentales Zeitreisen gar nicht möglich. Zum Abschluss nochmal die wichtigsten Sachen, was ich Ihnen heute erzählt habe. Es scheint definitiv so zu sein, dass Erinnerung und Zukunftsdenken auf sehr ähnlichen Hirnmechanismen basieren. Aber sie sind eben nicht identisch, sondern es gibt auch viele kleine subtile Unterschiede, die uns scheinbar helfen, die beiden Zeitrichtungen auseinanderzuhalten. Ein Unterschied scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass das Zukunftsdenken schwieriger ist als die Erinnerung. Das zeigen uns sowohl Studien mit Kindern als auch Studien mit Patienten. Und diese Studien zeigen uns auch, dass nicht alle Menschen mental durch die Zeit reisen können. Sehr junge Kinder können es noch nicht und manche Patienten können es nicht mehr. Zeitreisen scheint dabei sehr, sehr wichtig zu sein und ist ein sehr großer Verlust, wenn wir es nicht können, weil es unter anderem wichtig ist fürs Entscheidungen treffen und für die Motivation. Und wie Tiere mentales Zeitreisen nutzen, ist nach wie vor nicht ganz klar. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwie ganz gut, dass die Natur noch so ein paar Geheimnisse für sich behält und wir einfach nicht alles wissen. Das wäre ja auch langweilig. Am Ende möchte ich mich noch bei ein paar Leuten bedanken. Selbstverständlich habe ich das nicht alles alleine gemacht. Am Institut für kognitive Neurowissenschaften haben mich Professor Suchan und Professor Daum während meiner Doktorarbeit betreut. Und Beate Knauer, meine Bachelorstudentin, hat bei der Patientenstudie sehr viel mitgeholfen. Die Kernspinstudie haben wir in Zusammenarbeit mit dem St. Josephs Hospital gemacht, in Kooperation mit Professor Köster. Und die Patientenstudie in Kooperation mit dem Klinikum Dortmund mit Professor Schwarz und Dr. Benno Koch. Und ohne Geld geht natürlich nichts, deswegen möchte ich mich auch bei der International Graduate School of Neuroscience, bei der Research School und den RUP-Rektoratsprogrammen bedanken, die diese Studien gefördert haben. Natürlich ein ganz herzliches Dank an Sie alle, dass Sie heute Abend hier waren. Ich freue mich, dass ich Ihnen was über das mentale Zeitreisen erzählen durfte. Und wenn Sie jetzt Fragen haben, hoffe ich, dass ich die beantworten kann.